Herrschaften, die heutige Ausgabe der Daily Nuggets bei Sportradio 360 wird euch präsentiert von bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.
Attention. Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt!
Wimbledon 2026 ist Geschichte und obwohl es am Samstag um circa, wann war es, 18.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit danach ausgesehen hätte, dass wir nicht zwei gute Endspiele sehen werden, sind es dann doch zwei gute Endspiele geworden. Und um über dieses Turnier, über diese Finale zu sprechen, freue ich mich, dass zum einen dabei ist der Tennisprophet Andreas Dürieu. Servus, Andi.
Servus, hallo, grüß euch.
Und Oliver Fasnacht. Grüß dich, Oliver.
Servus, grüß euch auch.
Andi, du bist ja der Mann, wenn es um die Metallengeschichten geht, unser Go-To-Guy, möchte ich an dieser Stelle sagen. Also müssten wir eigentlich mit den Frauen anfangen und dem, was Linda Noskova da widerfahren ist. Auf der anderen Seite, wir nehmen 3 Minuten nach Ende des Männerfinale oder nach der Ansprachen beim Männerfinale aus. Es ist, der Ball liegt in deinem Feld, Andi. Fang an mit was du willst.
Das ist sehr lieb, danke. Da möchte ich der Aktualität geschuldet doch dabei bleiben, weil wir alle unter dem Eindruck dieses Endspiels noch sind. Danke auch für die Blumen. Ich möchte versuchen, es sozusagen die beiden Finalisten getrennt voneinander ein bisschen zu analysieren. Also ich finde, für Zverev ist es trotz allem ein Riesenerfolg. Also abgesehen von diesem Endergebnis, du musst ins Kalkül ziehen, dass der bis jetzt noch nicht übers Viertelfinale hinaus war. All das, was man vielleicht gehört hat, wenn man es gesehen hat, er wirkt für mich, und ich habe ihn sehr genau beobachtet, jetzt gefestigt. Er hat viel mehr Confidence und viel mehr Belief in allem, äußert sich das auch im kleinsten Nebensatz bei der Pressekonferenz. Der ist gesettelt, also allein daran kann man ja messen, was das für ein Felsen gewesen sein muss, der mit diesem Grand Slam-Sieg vor 5, 6 Wochen da in Paris von ihm abgefallen ist. Also das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Jetzt, um es vielleicht abzukürzen, also ich finde, er hat sensationell gespielt. Ich muss sagen, es sind 100%. Auch wenn er auf anderen Belegen noch besser spielen kann, aber gemessen an dieser Rasenschwäche kann man nicht sagen bisher, aber doch daran, dass das nicht sein bester Belag war, finde ich 100% Zverev. Ernüchternd dann trotzdem, dass meiner Ansicht nach 70% Sinn erreichen, um das zu gewinnen irgendwie. Wobei beim Sinn muss man auch dazu sagen, der hat nicht gespielt seit Paris, ist fast gestolpert in Runde 1. Dann wäre jetzt, glaube ich, der Zverev Wimbledon-Sieger, weil ich schätze ihn, obwohl er ihm nicht begegnet ist, auch stärker ein als Djokovic, vor allem von der Serviceleistung und so weiter her. Also das sind so meine ersten Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ich da ganz falsch liege. Es ist irgendwo ernüchternd, andererseits auch nicht, weil wenn du das umlegst und wenn du auch gehört hast, diese respektvollen Worte des Siegers, der ja auch das mitkriegt, wie gut der gespielt hat, der Gegner. Ich finde, das war ein gutes Endspiel und ja, da hat nicht viel gefehlt, klingt immer so deppert. Ja, was hat gefehlt? Ein Gedanke vielleicht noch, weil alle gesagt haben, Zverev muss etwas anders machen. Ich finde, der hat nicht viel anders gemacht als bisher in den anderen Aufeinandertreffen. Der hat jetzt nicht nur Aufschlagvolley gespielt oder Chip and Charge oder irgend sowas, sondern der hat im Gegenteil, ich finde, nicht darauf gehört, sondern hat seine persönlichen Stärken noch verbessert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das hätte ihm fast da auch den Sieg bringen können.
Oliver, was magst du, wo magst du einsteigen, was magst du anfügen entweder zu Sinna oder zu
Sverre. Ja, es ist ja wirklich schwer nach so einem Match dann überhaupt, schön Andi, dass du vorgelegt hast, dann so ein bisschen eine Zusammenfassung zu bringen, seine Gedanken zu sortieren. Also Niveau finde ich, gerade der erste Satz war wirklich also sehr, sehr stark. Und das Ende des Matches, da haben sie nochmal wirklich alles rausgeholt. Also da hat man dann auch gesehen, dieses Niveau beider heute, weil dann gab es ja nochmal Ballwechsel mit einem Tweener, mit Volleys, Volley-Lob, mit der Mühle, mit allem, was man so kennt. Ich meine, da gab es wirklich spektakuläre Punkte. Als man wirklich noch so ein bisschen, also so ging es mir jedenfalls, habe ich gedacht, so jetzt macht sich Zverev noch mal ein bisschen locker und versucht noch mal rauszuholen, was rauszuholen ist. Aber zu dem Zeitpunkt war einfach, glaube ich, auch die Energie nicht mehr so da bei Sascha Zverev, weil das natürlich, also dieses Match war natürlich Wahnsinn unter dem Motto, wenn du zu kurz bist, dann fliegt dir der Ball um die Ohren. Und das auf einem so unglaublich hohen Niveau, keine so langen Ballwechsel, aber ich glaube in der Intensität, auch in der gedanklichen, mentalen Intensität, also psychische Belastung in jedem Ballwechsel, also hat mich sehr mitgerissen. Der verdiente Sieger, ja, Jannik Sinner, ganz klar. Vielleicht wäre es Best of Three heute eine Chance gewesen für Zverev, aber wie auch immer, also das sind am Ende dann einfach Entwicklungen gewesen. Man hat gemerkt, dass Sinner länger wurde, Zverev oftmals in so eine Rückwärtsbewegung musste, zum Teil erwischt wurde, an der Grundlinie nicht mehr die letzten Schritte zurückgehen konnte. Zverevs Bälle selbst hatten nicht mehr diese Power mit nachlassender, also es war zwar warm, aber es wurde natürlich ein bisschen kühler. Ich glaube, wir haben angefangen bei 30, 33 Grad in der Sonne und am Ende waren es dann, glaube ich, so knappe 24, habe nochmal geguckt, 25 Grad, 26, also das ist auf jeden Fall 5, 6 Grad runtergegangen. Und das hat man schon gemerkt, dass Sinner besser in die Ballwechsel reinkam, mehr Returns spielen konnte auch. Und das war dann auch sicherlich ein Kriterium. Aber eine Sache würde ich euch gerne fragen, ob ihr euch erinnern könnt. Es gab diesen einen Ball im zweiten Satz, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spielstand, 4-5 eventuell, als Zverev so nah dran war und dann gab es diesen Ball hinten ins T, also hinten ins Eck, der Zentimillimeter rechts daneben war, auf der Verlängerung der Linie. Vielleicht könnt ihr euch an den erinnern. Der war von der Länge her okay, aber seitlich im Aus. Wurde dann auch gezeigt. Und dieses Spiel, glaube ich, war ein kleiner Punkt, an dem so ein bisschen was gekippt ist, weil Zverev hatte Zutrauen zu einer 2-0-Satzführung, vielleicht sogar mit einem Break zum 6-4. Und dann aber diese zwei, drei kleineren Entscheidungen. Und ich meine, dass es ein bisschen zu sehr in seinem Kopf hängen geblieben ist in dem Moment.
Das ist ein guter Gedanke. Also ich habe ja immer darauf gewartet, auf solche Momente, wo Alexander Zverev in frühere Muster, nämlich leider in störende Muster hineinkippt. Und das war der erste davon. Die anderen haben wir gesehen, spätestens ab Mitte dritten Satzes und natürlich eklatant zum Schluss, da war mir klar, also das Break beim 3-4 kriegt im vierten, das ist jetzt gelaufen und das hat er dann ja auch körpersprachlich leider unterstrichen. Also das sind halt so Dinge, das passiert ihm nach wie vor. Andererseits muss man sagen, sind aber auch nicht wirklich abgeklärt. Er zeigt es halt nach außen nicht so. Aber ich finde, er war auch alles andere als locker. Das sind halt leider Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, die musst du nehmen. Und ob das sinnvoll ist, gegen diese ganzen Hawkeyes und was es da sonst noch gibt, sich aufzuhören. Er war ja jedes Mal auch falsch damit. Es war ein Pech, es war ein sauknapp. Haaresbreite Millimeter waren oft, aber es waren alle Entscheidungen korrekt.
Das war dann auch diese Zeit, ne? Als seine Bälle knapp im Aus waren. Und vorher eben nicht, ne? Und da begann so ein Kampf so ein bisschen dieses in seinen Gedanken, glaube ich, dieses Rückfallen in diese Zeit, wo er dann denkt, ach, jetzt ist auch das gegen mich. Ich habe halt einfach auch Pech. Es sind immer nur Zentimeter. Warum immer bei mir? Ich hatte den Eindruck, dass da sich so eine kleine Entwicklung dahingehend abgespielt hat im Kopf, weil es waren auch wirklich viele ganz blöde, knappe Situationen gegen Zverev.
Das ja, und ich
Jungs,
hatte.
Entschuldige, jetzt will ich dich nicht mehr
nein.
unterbrechen.
Nein, bitte, ich höre euch sehr gerne zu. Ich hatte halt teilweise dann den Eindruck, dass es Sinner plötzlich Anfang des vierten Satzes, dass er körperliche Probleme hat. Da hat er dann beim Aufschlag öfter mal länger gebraucht, schaut ins Publikum oder zur Schiedsrichterin, das habe ich nicht genau erkannt. Und da hätte ich schon einmal eine Chance gesehen. Aber genau das, was Andy auch beobachtet hat, nachdem das Break da war, gewinnt Sinner das nächste Aufschlagspiel von sich selbst, glaube ich, zu null. Und da hast du echt gemerkt, die Schulter hängt und trotzdem dieser Ball bei 30 beide im allerletzten Spiel, den Sinner dann gewinnt mit diesem ja, Cross-Passierschlag zum 40-30 zum Matchball. Das hätte ich mir gerne angeschaut, wenn es da einen Breakball gibt. Weil so souverän war Sinner dann auch nicht am Ende des Tages. Aber natürlich war es ein grandioses Niveau, was auch er gespielt hat. Aber Zverev eben auch. Und Augenhöhe, sage ich. Augenhöhe. Mehr fällt mir jetzt leider gewinnbringend dazu nicht ein. Tut mir sehr leid.
Andi, du wolltest was sagen?
Naja, nein, ich wollte also, wenn es euch recht ist, dann vielleicht ein bisschen aus einer höheren Perspektive das ganze Turnier nochmal.
Ja,
jetzt
bitte.
Die ganzen 2 Wochen, aber ein paar so Dinge, die mir halt aufgefallen sind, inne provokant. Ein einziger in diesem 128er Feld hat für mich Rasentennis gespielt und der hat leider verloren. Das war der Herr Dimitrov. Ja, war der einzige, der, wo ich sagen kann, da sehe ich eine Strategie, die für Rasen passt und auch natürlich die technischen Voraussetzungen und das Verständnis, dass es sich nicht ausgegangen ist gegen den Herrn Ferri, der wiederum eine eigene Story für sich ist, wo ich gedacht habe, der ist da weit überschätzt, der ist halt da durchgekommen, mit Maßen oder nicht, egal. Und das habe ich dann wieder stark gefunden vom Zverev, wie er den trotz der dieser guten Gegenwehr im ersten Satz dann sicher entfernt hat. Also das war so für mich noch ein, zwei Sachen vielleicht, die mir aufgefallen sind. Ansonsten habt ihr sicherlich auch noch etwas, vielleicht auch der Jens mit dem weinenden Auge, dass es jetzt wirklich mit 41,5, glaube ich, das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir den Herrn Wawrinka dort im Hauptfeld gesehen haben werden.
Gut, die Partie ist ganz, ganz weit zurück gegen Berrettini, aber das war eine der besten oder der schönsten auch atmosphärisch. Und jetzt dann hätte ich jetzt nicht gedacht, der Run von Jan-Lennard Struff, der muss schon erwähnt werden, weil Struffi, wie es in der ersten Runde gegen Sebastian Baez, ist er Break im fünften Satz hinten, gegen Brandon Nakashima, zweite Runde, hat dann 4-7 im Match-Tiebreak gehabt, am Ende gewinnt es noch, hat die letzten 6 Punkte, glaube ich, gewonnen. Gegen Medvedev verliert er keinen einzigen Satz, aber in jedem Satz mindestens ein Break hinten. Hurkacz hatte die Partie eigentlich auch schon verloren gehabt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gewinnt auch die. Gut, am Ende ist Hubi verletzt. Schon bemerkenswert. Also Struffi ist das, glaube ich, was mir hängen bleiben wird. Ich habe den Ferry gesehen gegen Sisu Bergs. Die Partie darf er niemals gewinnen. Er hat es trotzdem gewonnen, auch schön. Das ist, was ich zu den Männern sagen kann, eigentlich. Vielleicht habe ich zu viel gesehen, aber mehr fällt mir nicht ein, Oliver.
Gut, Struff hat natürlich auch dieses Tennis eigentlich, das auf Rasen gut funktioniert. Also wenn du Dimitrov angesprochen hast, ist zwar anders, aber auch Struff ist ja einer, der wirklich dieses Tennis spielen kann, sehr viel Surf und Volley spielen kann. Ich finde fast noch mehr vielleicht spielen könnte hier und da. Auch öfter noch über den zweiten nach vorne gehen könnte. Aber so alles in allem hat er heute, finde ich, schon gezeigt, unter diesen sehr schnellen Bedingungen in dem Jahr, weil wir ja wirklich 2 Wochen fast Hitze hatten, hat er schon gezeigt, dass das sein Belag ist. Mir ist aufgefallen, dass, das kann man jetzt auf beide Turniere, Frauen und Männer, übertragen. Oder eins wollte ich noch sagen, weil es ging mir jetzt zu schnell. Man kann überhaupt nicht hoch genug einschätzen, diesen zweiten Platz, diese Zverev-Geschichte, möchte ich gerne schon noch mal was dazu sagen. Er hat sich einfach, und was du gesagt hast, Andi, über Paris, ja, aber schon, sonst hätte er Paris gar nicht gewonnen. Das ist eine Entwicklung in den letzten Monaten zu sehen, hin zu einem, wenn ich so will, Mann oder auf jeden Fall zu einem sehr selbstbestimmten, trotzdem in seinem sich wohlfühlenden, wo er sich wohlfühlt, in diesem Inner Circle, aber sehr konzentriert, wahnsinnig auf den Punkt, diese Reaktionen auf, auch in Paris, Runde überstanden, ja, alles schön und gut, aber ich will ja gewinnen. Der hat ja auch nie, da haben wir ja drüber gesprochen, jetzt in Wimbledon war es ja auch so, der hat ja nicht gefeiert, eine Runde weiterzukommen, der hat ja nicht gefeiert, im Viertelfinale zu stehen, sondern der hatte ein klares Ziel und das war, diesen Titel zu gewinnen. Und diese Klarheit fand ich hochprofessionell. Seine Reaktionen sind deutlich besser, deutlich erwachsener, reifer inzwischen, wenn er eben mal einen Rückschlag spürt. Ich bleibe aber auch bei dem, was du gesagt hast, Andi. Da gab es heute Rückfälle in diese Zeiten, aber natürlich gegen einen, der einfach ihm auch alles abverlangt hat. Und die Story des Head-to-Heads ist natürlich trotzdem eine, manchmal wird sie übertrieben dargestellt oder die Bedeutung, aber das ist schon in seinem Kopf drin und natürlich auch in Sinners Kopf drin gewesen.
10:0.
Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Schön.
Ja, ja, sehr schön. Jetzt haben wir fast jemanden übersehen, aber den darf man nicht übersehen. Dienstagabend, kurz vor Sperrstunde, Andi, und Oliver, geht dann gerne auch bitte mit rein, aber ich finde schon, dass Novak Djokovic in jedem Fall zu loben ist.
Ja.
Für das, was er da gegen Felix Auger alias ihm gemacht hat. Wer möchte anfangen, bitte gleich
Andi,
übernehmen.
Bitte du.
Danke euch, danke euch. Naja, das war für mich auch, eigentlich war das mein Favorite Match des Turniers. Ja. Schade für den Auger alias ihm, der auch sehr, sehr lang sehr, sehr gut gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, wo der Djokovic immer das herholt, was bei allem, von all dessen, was wir schon von ihm gesehen haben, nicht mehr drin sein kann mit 39, etlichen Jahren und der wenigen Spielpraxis. Das war einfach ein Wahnsinn, dieses Match-Tiebreak dann noch zu sehen, nach dieser langen, langen Zeit. Ich glaube, 5 Stunden 15 insgesamt. Für ihn nichts Neues, aber dass er das noch spielen kann, das ist natürlich ein Wahnsinn. Da war alles drinnen in der Partie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil es schon so lange her ist, wie die verlaufen ist, ob er nicht 2 Sätze vorn war oder ob er alles. Ich habe das Gefühl gehabt, er hätte es vielleicht auch früher gewinnen können schon, oder täusche ich mich jetzt? Da bin ich jetzt nicht mehr ganz up to date vom Ergebnis her. Auf jeden Fall war das von der Spannung und von der Gesamtkonstellation her, finde ich, eine ganz, ganz große Partie, auch vom Niveau. Das Niveau war dort auch ganz, ganz toll, finde ich. Ja. Und noch einmal, also was der rausholt aus sich selber, das ist mir schon fast unheimlich, der Djokovic.
Und 2-1-Sätze Führung, ich kann es nur nachsehen jetzt gerade, ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung. 2-1-Satz Führung und dann ging es halt in den Tiebreak im 4. Satz, sowas. Ja. Aber es gab keinen Matchball vorher für Djokovic.
Ich habe da jetzt das noch persönlich gesehen.
Nein, ich habe mich in den Flieger gesetzt, da weiß ich gar nicht, wie der Stand
war.
Ach
genau, das war das.
Ja. Ich bin am Dienstagabend heimgekommen und da waren wir dann Mitte 4. Satz, habe das Tiebreak gesehen vom 4. Satz und dann natürlich Match-Tiebreak.
Mhm.
Ja, war außerordentlich. Und ja, ich bin kein Fan, aber ich bin Bewunderer. Ja, und das ist einfach Wahnsinn. Und aber dass er sich natürlich dann, dass er sich halt auch eingestehen muss, das gegen Sinner. Und das hat man ja gemerkt, und das ist auch völlig logisch, der eine extra Ruhetag, ich glaube, wenn der Tanker mal leer ist, wenn du einen Hungerast hast im Radfahren, dann kannst du so viel fressen, wie du willst, das kommt nicht mehr zurück in dieser Etappe. Und ich habe halt auch den Eindruck, bei diesen Turnieren, wenn er, und das, den Punkt finde ich, Babsi Schett wird nicht die Einzige gewesen sein, die den Punkt gemacht hat, aber bei den Australian Open hatte er davor, Menschik ist überhaupt nicht angetreten, und Musetti hat nach 2 Sätzen aufgeben müssen, oder nach 3, aber jedenfalls hat er auch nicht über die volle Distanz spielen können, und da war er halt ausgeruht vor diesem Halbfinale. Das war er jetzt nicht, und deshalb Respekt, auch wie er sich dann hinsetzt. Ja, ist klar, ich meine, der hat schon so, der hat schon alles gesehen und sagt, das ist gut, für 99% der Spieler wahrscheinlich sehr gut, aber mir ist es nicht genug. Das ist eine absolut geile Einstellung und ich habe nur Respekt für Novak Djokovic.
Ja, das Schöne ist ja, dass er dann auch das akzeptieren kann. Dass er eben nicht total, ich sage jetzt mal, fiesch oder sehr so noch komplett in sich steckend, so sich selbst ein bisschen behindernd dadurch unter einen riesen Druck setzt in so einem Halbfinale, sondern halt wirklich, also da reingeht wahrscheinlich auch wirklich und auch das eine Entwicklung der letzten, würde fast sagen, Jahre über auch viele persönliche Entwicklungen in seinem Umfeld, in seinem engsten Umfeld. Da gehören sicherlich auch persönliche Dinge wie fast Trennung, wieder zusammenkommen, Kinder, die aufwachsen. Also das ist alles so viel, was inzwischen diesen Typen noch zu einem noch viel kompletteren Menschen gemacht hat, mit Erfahrungen, die er machen musste, Rückschlägen etc., aber immer der Kämpfer zu sein, eben nicht nur auf dem Court. Aber es hat sich alles so gegeben inzwischen, es hat sich alles so entwickelt und dann, du merkst ihm halt an, er genießt. Er merkte, es ist nichts zu machen. Man hat es ihm angesehen. Er hat auch gegrinst hier und da, aber so nach dem Motto, nee, also das wird nichts, weiß ich ja. Aber lass uns noch ein paar tolle Punkte spielen, so ungefähr. Und er ist im Halbfinale. Also ich meine, das muss man auch mal sagen, das ist eine unglaubliche Leistung gewesen von ihm. Ihm ist nichts geschenkt worden bei diesem Turnier. Und gerade auf Rasen, wo es nicht nur für ihn gut ist, aber ja auch für andere auch ein Vorteil sein kann, weil sich vieles dann doch ein bisschen nivelliert. Du musst nicht längere Ballwechsel spielen, du brauchst auch nicht immer die beste taktische Übersicht, du musst nicht irgendwie ständig aus der Defensive agieren. Das macht ja auch die Chance für so Außenseiter immer etwas größer auf Rasen. Und er hat das alles bewältigt und deswegen, also wenn ich nicht ohnehin schon wirklich begeistert wäre von Djokovic und seiner Einstellung, dann wäre das jetzt nochmal die Krönung gewesen für mich. Und du, ja gut, wir wissen ja, dass wir Djokovic beide, Andi und ich, ja mehr als nur schätzen, aber du ja auch, Jens, ja, ich mag ihn einfach. Punkt.
Ja, jetzt sind wir schon fast drei Fans, sagen wir two and a half, aber das war auch schön, dass du das gesagt hast. Und mir ist ja eines eingefallen, was eine Nona-Sache ist, was aber, wie wir alle wissen, wenn du einen Job machst, ja, das ganze Leben lang, der immer gleich ist, der auch wahnsinnige Mühen und dir mit dem Alter noch mehr werden beinhaltet, das alles, was die Fans nicht sehen, dann musst du diesen Sport lieben, mehr als alles andere auf der Welt. Und das ist für mich dieses Schöne, wo ich Gänsehaut habe, wo ich sehe, wie der, und nämlich schon abgesetzt vom Ergebnis, wie du richtig gesagt hast, Oliver, völlig in der Akzeptanz ist, aber die Freude hat, ich will nicht sagen, dass er verliert, aber einfach dann die Fairness, die Schulter über die Hand zu legen oder umgekehrt und zu sagen, ja, du warst halt besser und nachher zu sagen, ja, das war, mehr geht nicht, aber das ist doch alles eine Liebeserklärung an diesen wahnsinnigen Sport. In Wahrheit, und das gefällt mir, das habe ich über die Jahre und Jahrzehnte, ich habe das einen ähnlichen Effekt gesehen beim Jimmy Connors mit dem Alter, der dann auch nicht mehr viel gespielt hat. Da ist mir eine Partie in Erinnerung, wo ich dabei sein durfte in Paris, also gegen einen Chang. Einmal, ich glaube, es war in einer früheren Runde, da auf 2-2 Sätze stellt, dann stehend K.O. war mit 38 etliches, eigentlich schon kommentiert hat im Fernsehen und nur wirklich zum Spaß gespielt hat und dann mit 1-0 Führung im fünften, ich glaube auch noch 5 Stunden aufgehört hat. Aber das war irgendwie so ähnlich und dann hat er der hat das genossen, was sich da abspielt und es war ihm wurscht, ob er gewinnt oder verliert. Und sowas ist halt für mich, oder auch eine Navratilova, die dann halt das Alter sein lässt und die mit 45 noch, weißt, diese Liebe zu diesem verdammten Sport, mit diesem riesen Potenzial an Leidensfähigkeit, das ist ja das, was keiner mitkriegt. Was glaubst du, der steht nimmer auf und dem tut nichts weh. An keinem Tag mehr. Und trotzdem sind solche Leistungen da.
Eigentlich ein gutes Beispiel dafür, auch wenn es natürlich leichter gesagt als getan ist, dass die Spieler, die viel erreichen wollen, oder überhaupt Sportler, die viel erreichen wollen, noch viel mehr, und gar nicht nur Sportler, noch viel mehr versuchen müssen, eben dieses Positive, dieses Genießen in den Vordergrund stellen zu können. Übrigens etwas, was auch Zverev schon in sich hat, finde ich. Der hat das auch jetzt inzwischen schon entwickelt, so ein Akzeptieren, jetzt, ja. Ne? Das über, ja. so ein, über Situationen, in denen er für sich gemerkt hat, ich habe mein bestes Tennis gespielt, aber verloren. Und wer das mal richtig wertschätzt, sein bestes Tennis zu spielen und trotzdem zu verlieren und den Gegner deshalb auch entsprechend feiern zu können oder eben wertschätzen zu können, der kommt in diesen metamorphosischen Bereich, wenn man so will. Und in dem ist das Zverev jetzt, finde ich.
Genau. Ja. Jetzt haben wir lange aufgehalten, aber ich finde, das war auch schön, weil es natürlich auch zeigt, wie sich solche Persönlichkeiten entwickeln. Und auch für mich war ja der Zverev einer, du hast das eh schon angeschnitten, Oliver, der ja oft und oft und oft immer dann im Außen die Ausreden gesucht hat. Und jetzt ist er völlig eigenverantwortlich bei sich und ich habe auch den Eindruck gehabt, selbstbestimmt. Und das ist der Unterschied.
Dieses war der erste Streich. Das machen wir wieder so, dass dieser Teil, der Männerteil, aus gegebenem Anlass schon am Sonntagabend online geht. Um die Frauen kümmern wir uns jetzt, aber hören kann man es erst am Montag.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.
Die heutige Ausgabe der Daily Nuggets bei Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.